Wir haben mit E-Mail gestartet, weil es das Einfachste war. Ja, ich bin auch nicht der Typ, ich habe kein Instagram zum Beispiel. War von Anfang an klar, Social wird es bei uns nicht werden, weil das ist überhaupt nicht meine Welt. Und deswegen haben wir gestartet mit Newsletter und E-Mail, weil wir aus den USA gesehen haben, das kann funktionieren. Die Idee war eben zu sagen, hey, wie können wir in jedes Element von dem, was wir machen, so ein bisschen eine eigene Seele, eine eigene Art reinbringen. Und dann war die Patagonia-Weste eine von 6 Sachen, die wir angeboten haben und die gingen dann halt super. Wir schreiben mit Humor, wir schreiben mal frech. Wir haben, als die Swiss den Bach runterging, haben wir sie immer Debit Swiss genannt.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Christoph, schön mit dir wieder hier zu sitzen.
Hey Malte, grüß dich.
Christoph, bevor wir erzählen, wo wir unterwegs waren, eine kleine freche Frage am Anfang, Christoph. Hörst du zu?
Ja, klar.
Gut. Ich gebe dir 1 Million Euro, dafür verlierst du alle deine lieben und guten Freunde.
Nur Freunde oder auch Familie?
Nur Freunde. Und du findest vielleicht ganz schnell neue Freunde, aber alle Freunde, die du bis jetzt hast, gibt's nicht mehr.
Tut mir ja leid für die Freunde, die jetzt vielleicht zuhören, aber da würde ich sehr stark drüber nachdenken.
Alles klar. Christoph, wir waren unterwegs auf der OMR hier in Hamburg, dem wahrscheinlich größten Digital-Marketing-Festival Europas. Und wir haben Paul Ostwald getroffen.
Genau.
Paul Ostwald hat Morning Crunch gegründet. Ein Newsletter, wenn man es so will.
Ja, ein Newsletter-First-Finanzmedium.
Also er hat keine Homepage, er hat keine App.
Es gibt eine mittlerweile, aber sie sind gestartet als Newsletter.
Und aktuell hat er, glaube ich, so viel, 70.000 Abonnenten, 200.000 Leser.
Ja, oder sie wollen eine App machen, aber auf jeden Fall haben sie auch kein Instagram und Co.
Genau. Morning Crunch heißt er. Mhm. Paul kommt aus Berlin und über unseren gemeinsamen Freund Robin Binder von Now.
Liebe Grüße an die Stelle nach Berlin.
Haben wir ihn kennengelernt und jetzt auch auf der OMR getroffen.
Genau, ich hatte ihn vorher auch schon mal auf der Vibe, da haben wir ja auch schon eine Episode hierzu gemacht, in Berlin getroffen. Ja, das ist schon krass, was die so aufgebaut haben. Also du hast ja mit ihm ein bisschen darüber gesprochen, wie kam es dazu, wie haben sie das gemacht. Und der hat ja eine sehr interessante Vita, dass er den Dresscode unserer Branche, ich sag mal so ein bisschen als so einen Anker genommen hat am Anfang, um zu wachsen. Das kannst du ja mal kurz vielleicht schon mal anteasern, auch wenn du es im Gespräch nochmal ausführlicher erzählst.
Ja, der hat... Ich glaube, sowas als, wie kann man das sagen, als Werbeprämie, wenn du einige neue Newsletter-Abonnenten quasi dafür Werbung machst, also deine Kumpels quasi einlädst, gibt es für so und so viel Werbung eine Patagonia-Weste. Das sind diese Steppwesten, so ein bisschen der Dresscode des klassischen BWL-Justus.
Genau.
Also jeder, der in Frankfurt irgendwie bei Goldman Sachs ein Praktikum macht und im Keller Excel frisst, der hat so eine Weste an.
Ich glaube, du musstest 25 Leute werben, also relativ hoch die Hürde. Und ich muss ja sagen, ich finde diese Westen unglaublich hässlich. Also weiß nicht, würdest du die tragen?
Ja, ist so ein bisschen wie, ich finde Barberjacken auch nicht toll. Das ist so ein bisschen für den Landadel und für den Geldadel ist es denn die Patagonia. Nein, würde ich nicht.
Nee, ich finde die auch wirklich hässlich. Aber es ist tatsächlich der Dresscode unserer Branche. Mir hat mal jemand gesagt, ein Sakko ist den ganzen Tag zu unbequem zu sitzen. Aber mit so einem Hemden in diesen gekühlten Türmen kann es ein bisschen frisch sein. Und dann zieht man sich diese Westen drüber. Ich weiß nicht, ob das eine Ausrede war oder ob das wirklich der Grund ist. Aber er erzählt ja auch, dass er teilweise am Anfang wahnsinnig schnell darüber gewachsen ist und da 20 solche Westen pro Woche, glaube ich, oder Monat oder so rausgeschickt hat. Also da kam schon was zusammen.
Ja, und Reaktion von Patagonia selbst kam auch. Aber wir machen mal eine Wette, Christoph. Wer die verliert, der muss mal mit so einer Weste einen Tag durch Frankfurt touren.
Ja, sehr okay. Gut. Machen wir.
Also, dann lass uns doch mal reinhören. Ich finde, der Paul ist ein ausgesprochen sympathischer junger Gründer und der hat einen ganz klaren Fokus auch. Das macht ihn so sympathisch. Und er kommt eben auch aus der Journalie, ich glaube sogar seine Eltern auch.
Genau, und er erzählt auch ein bisschen, wie man Werbekunden wie eine Vanguard, aber auch wie so eine Porsche in so eine Gen-Z-Zielgruppe bekommt oder eben auch nicht. Und hören wir mal rein, oder?
So ist es.
Paul, du hast auf der OMR in Hamburg eine Keynote gehalten und unter anderem ein Slide gezeigt mit dem ersten Verdienst 2024 in Franken, glaube ich, 47 Rappen. Also gerade mal genug, du hast es kommentiert, gerade genug, um ein Knoppers zu kaufen.
Ja.
Wie fühlte sich Unternehmertum damals für dich an?
Ja, super, toll. Also ich meine, das erste Mal zu sehen, wie so eine Kurve steigt, ist natürlich immer ein schönes Gefühl. Wir waren dann natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir es uns gar nicht erst auszahlen konnten, dass dann, wir dachten ja, jetzt geht's ja nur noch bergauf. Also ab heute kannst du dich zurücklehnen. Das war natürlich nicht ganz richtig. Also der große Struggle kam danach.
Wann war für dich der entscheidende Moment, wo du gesagt hast, genau dafür braucht es Morning Crunch?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Moment, wo immer mehr Leute um mich herum angefangen haben, auf Trade Republic Sachen zu machen, die sie nicht verstanden haben. Also Freunde, die zu mir kamen und mir gezeigt haben, wie sie da irgendwie Omas Erbe verhebeln auf irgendwelche sonderbaren Derivate, ja. Und dass natürlich die Informationsquelle dann Reddit war. Ich glaube, da gab es so eine Häufung, das war so ziemlich genau zur Corona-Zeit, wo alle angefangen haben zu traden. Und ich glaube, da war so ein Moment schon, wo wir gesagt haben, ey, also es braucht da richtige Informationen und viele große, tolle Medienhäuser kommen an diese Generation so nicht ran. Also machen wir es selbst.
Ja. Und war das von Anfang an quasi als Business gedacht oder eher als journalistisches Experiment?
Es war ehrlicherweise von Anfang an als Business gedacht. Also ich glaube, wir beide, Gregor und ich, kommen ja so ein bisschen auch aus dem Schreiben. Also ich komme aus Journalistenhaushalt, meine Eltern sind Journalisten. Ich bin immer umgeben gewesen von Journalisten. Und das war natürlich immer ein Thema, das Schreiben. Und ich wollte auch immer schreiben und so. Und gleichzeitig war mir aber klar, ich habe dann ja frei vorher für Medien geschrieben und gemerkt, davon kann ich nicht leben, davon will ich auch nicht leben. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, dass wenn wir es machen, dann muss es irgendwo einen Case geben. Ja.
Jetzt setzt ihr radikal auf Newsletter First. Warum habt ihr euch bewusst gegen eine Website, eine App oder Social als Primärkanal entschieden?
Ja, gute Frage. Vielleicht war es ein Riesenfehler. Also ich glaube, die Kerneinsicht war so am Anfang, das Format Newsletter nutzt in Deutschland kaum jemand. Also Gabor Steingart vielleicht noch am ehesten, aber ehrlicherweise darum wird es ziemlich dünn. Social ist sehr voll. Webseiten, das war schon zu der Zeit, wo ChatGPT stärker wurde. So ein bisschen die Frage, ob die Website in 10 Jahren noch das ist, was sie heute ist. Und die Frage mit der App ist natürlich, eine App zu bauen, wenn du keine Audience hast, also die 1 millionste App zu bauen, glaube ich nicht dran.
Du sprachst gerade von der jungen Generation, also von der Gen Z. Ja. Woher kam das Verständnis, dass die auf einmal doch E-Mails liest?
Das war auch eine komplette Überraschung. Also wir haben mit E-Mail gestartet, weil es das Einfachste war. Ja, ich bin auch nicht der Typ, der sich gerne, ich habe kein Instagram zum Beispiel. Also ich war von Anfang an klar, Social wird es bei uns nicht werden, weil das ist überhaupt nicht meine Welt. Und deswegen haben wir gestartet mit Newsletter und E-Mail, weil wir aus den USA gesehen haben, das kann funktionieren, waren dann aber tatsächlich überrascht, dass auch besonders viele junge Leute bei uns mitlesen. Also das war wirklich auch für uns nicht ganz erwartet.
Ihr seid unglaublich schnell gewachsen die vergangenen Jahre. Was war für dich da der größte Hebel?
Es war, glaube ich, eine Mischung aus Partnerschaften, also die OMR, von der du gerade sprachst, ja, mit denen haben wir ganz früh auch Kooperationen gehabt, ja, die haben uns referenziert in den Podcast, wir haben ihren Podcast bei uns im Newsletter gehabt und so, darüber sind wir schnell am Anfang gewachsen, vor allen Dingen, weil das ja Multiplier sind, das sind dann irgendwie Leute, die den OMR-Podcast hören, das waren dann Leute, die natürlich irgendwie auch ein Netzwerk haben, ja, und das haben sie dann mit reingebracht. Das war für uns ein Riesenpush auf der Leserseite und dann, haben Leute über uns gesprochen, dann waren wir auch frech, dann haben uns die Medienhäuser mitbekommen, dann haben die mal über uns geschrieben und so ging dann eins zum anderen.
Ihr habt unter anderem zur Nutzergewinnung Patagonia Westen ausgeschrieben. Das sind diese gesteppten Westen, die der BWL-Justus gerne trägt. Wie viel, das musst du uns einmal erzählen. A, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja. Wie viele Westen haben da einen neuen Besitzer gefunden?
Genau, ich muss dich vorsichtig antworten, weil ich natürlich auch Patagonia, wir haben das einfach gemacht, ja, wir haben ja keinen Brand-Deal mit Patagonia, also das ist ganz klar zu sagen. Wir haben am Anfang überlegt, Referral gibt es ja immer überall, jeder kriegt was geschenkt und meistens ist es so, du kriegst dann so Zeug geschenkt, naja, irgendwie cool, ja, also kriegst irgendwie eine Tasse oder kriegst eine Mütze und auch jetzt nicht weltbewegend. Die Idee war eben zu sagen, hey, wie können wir in jedes Element von dem, was wir machen, so ein bisschen eine eigene Seele, eine eigene Art reinbringen. Und dann war die Patagonia-Weste eine von 6 Sachen, die wir angeboten haben und die gingen dann halt super, also es lief super und ich glaube, bis heute bin ich der die dann verschickt, also ich bin dann der zum Post läuft und sagt, hier, ja, kleiner Stapel. Es sind, ich würde sagen, ja, es variiert, aber immer noch ein paar pro Monat. Also am Anfang war es wirklich 20, 30 oder so in der Woche und das ist dann auch ein Problem, wenn du bei Patagonia im Store unterscrollst bis zu 20 Menge, dann kommt da schon mal so eine E-Mail hinterher, hey, was macht ihr denn mit den Jacken? Weil irgendwie, ne? Und so haben wir aber dann irgendwie ganz gut hinbekommen mit denen.
Erinnerst du dich heute denn an deinen ersten Werbekunden, wer das war und wie viel Geld er bei euch gelassen hat?
Jetzt kommen die richtigen, die juicy Details. Der erste Werbekunde war tatsächlich, also über die Agentur in der Schweiz, war Vanguard. Das war aber total, also Zufall. Und dann kam Porsche, hat den Porsche Panamera bei uns beworben. Auch das komplett zufällig. Ja, also es kam in die Agentur rein. Der erste direkte Werbekunde, mit dem wir zusammengearbeitet haben, kurz überlegen, aber der erste, mit dem wir richtig zusammengearbeitet haben, war Now. Also die
Private Markets. Mit unserem gemeinsamen Freund Robin.
So ist es, genau.
Ja, den Grüße an Robin. Ja. Hat sich das gelohnt? Für beide Seiten.
Natürlich nur für Robin, für uns natürlich nicht. Nein, doch, das hat sich, glaube ich, gut gelohnt.
Wie passen denn Vanguard, oder du, im Vortrag hast du auch die Liechtensteiner Bankgesellschaft erwähnt, und ein neuer Porsche Panamera. Wie passt das denn zu eurer Zielgruppe?
Richtig, also der Porsche passte gar nicht. Da haben wir das Geld mitgenommen und haben uns gefreut. Also es waren auch ein paar Euro dann, also wirklich ein paar Euro, ne? Hast ja die Abrechnung gesehen, die erste. Das hat überhaupt nicht reingepasst. Was aber natürlich von Anfang an immer die Frage ist, genau die. Also wie kriegst du ein etabliertes börsennotiertes Unternehmen oder ein Bankhaus, wie kriegst du die in eine junge Zielgruppe rein? Und ich glaube, das ist immer die Challenge. Und dann gibt es einige, die arbeiten mit uns und sind total kreativ, wie die Liechtensteinische Landesbank. Und dann gibt es andere, die sagen, hier ist der Banner, so bitte ausspielen. Und das wird dann schwierig. Das machen wir inzwischen auch oft nicht mehr, weil wir dann sagen, naja, das ist für unsere Leser doof, weil es irgendwie ein schönes Element auf dem Newsletter. Es wird euch nichts bringen, weil die Leute nicht daraufhin ein Bankkonto abschließen. Und für uns ist es auch doof, weil wir stehen dann vor euch doof da. Also es bringt niemandem was, dann lassen wir es lieber. Das machen wir schon öfter dann.
Nimm uns doch einmal kurz mit, so durch deine KPIs. Wie viele Newsletter-Abonnenten habt ihr?
Ja.
Und wie oft und wie viele werden davon gelesen?
Also wir haben knapp 200.000 über die verschiedenen Newsletter verteilt. Der größte ist immer noch Markets, da geht es um Börsengeschehen. Der zweitgrößte ist Private Markets, also das sind so 45.000, die bei uns damit lesen. Also insgesamt sind es dann so um die 200. Öffnungsraten sind im Schnitt bei 55-56%. Es gibt aber Nischenthemen, die sehr, sehr gut funktionieren. Also wir haben zum Beispiel ein Briefing nur zu Rohstoffen, seltene Erden und solche Themen. Das läuft deutlich besser. Da ist, also die Open Rates sind da bei 70% plus, was für jeden, der jetzt ein bisschen Newsletter-Erfahrung hat, schon ganz gute Zahlen sind.
Ja. Ihr habt euch, wie gesagt, jetzt auch eingangs, ihr habt euch am US-amerikanischen Markt etwas orientiert. Was funktionierte bereits dort, was hier noch passieren muss?
Ich glaube, auf allen vier Ebenen, also ich denke mal von der Firma in vier Bereichen. Und ich glaube, der erste Bereich ist dieses ganze Thema Editorial. Wie schreiben wir? Wir schreiben mit Humor, wir schreiben mal frech. Als die Swiss den Bach runterging, haben wir sie immer Debit Swiss genannt und so. Also einfach einen leichteren Ton reinzubringen und auch mal, was wir auch machen, Deutsch-Englisch mischen. Das muss nicht jetzt jeder machen, aber ich glaube, so ein bisschen wegzukommen von der Zeile EZB senkt Leitzins um 50 Basispunkte, wo jeder junge Anleger sagt, cool, keine Ahnung, hinzukommen zu einem etwas zugänglicheren Ton, etwas leichtere Art über Inhalte zu schreiben, Finanzinhalte. Ich glaube, das ist was wir da auf der Ebene sehen. Beim Thema Wachstum zu sagen, auch als Medienhaus, wir geben mal Geld für Partnerschaften aus und wir warten nicht darauf, dass irgendwie alle Leser zu uns finden, sondern wir investieren da. Das ist was wir uns aus den USA abgeschaut haben. Was wir uns nicht so sehr aus den USA abgeschaut haben, ist der Markenauftritt. Also wir gehen ja jetzt selten raus und sagen, wir sind die aller coolsten und aller tollsten und so, sondern versuchen das ein bisschen anders zu machen. Ich glaube, ich war auch in den USA vor ein paar Monaten mit genau den großen Vorbildern mal sprechen, die sagen, ihr müsst viel mehr, da muss mehr Zug drauf, da müsst ihr nach vorne und so. Und ja, bis zu OMR haben wir es geschafft, aber jetzt auf Insta noch nicht.
Wie schaut euer oder dein Finanzierungsmodell aus? Seid ihr da bootstrapped oder habt ihr externes Kapital aufgenommen?
Wir haben externes Kapital aufgenommen. Also wir haben ganz zum Anfang eine allererste kleine Runde gemacht mit Investoren plus einem Berliner VC, 468 Capital, die uns seitdem auch mitbegleiten und haben dann jetzt vor einigen Monaten im Dezember 2025 nochmal eine Finanzierungsrunde gemacht, bei der wir dann noch ein paar Apps dazugeholt haben, nochmal aufgestockt haben und auch nochmal einen US-Fonds ganz klein mit einem Mini-C in der Tür bei uns ist.
Kannst du uns so ein bisschen mit in die Zahlenwelt von euch nehmen?
Ja.
Im Maschinenraum, was setzt ihr jährlich um? Knoppers?
Abermillionen inzwischen, alles von Robberich. Nein, so ist es nicht. Also was wir sehen ist, dass wir in guten Monaten schon gut sechsstellig unterwegs sind. Das ist aber total saisonal. Also wir sind ja wirklich aktuell noch 100% Werbegeschäft abhängig. Das werdet ihr vielleicht auch kennen. Am Anfang kriegst du auch nicht die 3-Jahres-1-Jahres-Deals, sondern du kriegst am Anfang die 4-Wochen-Kampagne, und das musst du natürlich dauernd auffrischen. Das heißt, es variiert stark. Wir kamen im letzten Jahr so eine 500.000 Umsatz in etwa. Ja.
Sehr gut.
Ja.
Ganz persönlich, du kommst aus Oxford, hast aus klassischem Journalismus, warst bei großen Medienhäusern. Was hat dich damals 2024 gereizt, ein eigenes Startup zu gründen?
Ich glaube, für mich war, ich habe ja vorher schon mal was gegründet gehabt, also es war schon das zweite. Ich fand immer, das was eigenes bauen, fand ich großartig. Mein Vater zum Beispiel ist auch selbstständig als Journalist, der macht seine eigenen Sachen, das nennt er dann nicht Firma, aber am Ende des Tages baut er auch seine eigenen Geschichten und kann frei machen, was er will. Und ich fand den Reiz, eben was eigenes aufzubauen, großartig. Und das ist auch jeden Tag bei allem hin und her natürlich immer wieder toll. Also irgendwie ein Riesenprivileg.
Und ganz persönlich, wie hat sich dein eigener Umgang mit Geld und dein Vermögensaufbau durch die Gründung entwickelt?
Es war alles weg, Geld ging in die Firma. Deswegen, ich glaube, wir haben natürlich am Anfang schon privat da investiert in die Firma. Ich habe seitdem ehrlicherweise gesagt, ich beschäftige mich aktiv kaum mit meinem eigenen Geld, weil es auch nicht Unmengen sind und weil ich jetzt nicht den Kopf dafür habe. Das heißt, es liegt ganz viel so ein bisschen diversifiziert, aber es liegt größtenteils irgendwie in ETFs und ein bisschen beigemischt, mal Private Markets. Und wenn ich Riesenlust habe, dann gucke ich mir mal mit ein paar Euro ein Hebelzertifikat an. Aber das ist dann meistens selten, würde ich sagen. Ja.
Jetzt habt ihr, wie viele Themen deckt ihr ab aktuell? Sechs?
Sechs, genau.
Welche Themen sollten eigentlich deiner Meinung nach noch viel stärker abgedeckt werden? Lohnen sich nur aktuell nicht, weil man dafür kaum Werbekunden findet?
Im Finanzbereich meinst du?
Ne? Also Finanzbereich oder auch ein bisschen gesellschaftlich oder so?
Ja, also ich glaube, ein Riesenthema, wo wir jetzt erst so langsam hinkommen, ist so dieses, ich würde mal sagen, ja, eher politische Themen. Ich glaube, da sind wir einfach dünn, weil das nicht unser Hauptfokus ist. Ich glaube, dass Geopolitik, Europa und so weiter Riesenbereiche sind, die wenig abgedeckt sind. Ich glaube aber, das sind jetzt so die großen, die obvious ones. Ich finde viel spannender, sich Nischen anzuschauen, die super klein sind, wo aber einfach wenig Medienprodukte drumherum entstanden sind. Wir haben zum Beispiel öfter gesprochen mit Leuten aus der Essensindustrie. Jetzt nicht, wo kriege ich einen super Schnitzel in Berlin, sondern zu gucken, was ist wirklich das Business hinter der Food Industry. Und dasselbe für Sport, ja, also Riesenindustrie, ja, Sport nicht nur auf Seiten von irgendwie, wie hat der FC Bayern gespielt, sondern eben dahinter ist ja eine ganze Community an Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, die da aktiv sind und die mit einem Medienprodukt abzufangen, finde ich auch total spannend. Also das sind alles so Themen, glaube ich, da könnte man eine ganze Menge auch draus machen.
Paul, letzter Satz persönlich von dir. Was ist die perfekte Zeit für eine Newsletter-Versendung und was war deine geilste Zeile?
Ich glaube, die beste Zeit zu versenden ist 6 Uhr morgens, weil wir haben es echt geprobt. Die Leute lieben es, die lesen es nicht um 6, aber sie wollen, dass es um 6 schon da war, weil es ihnen das Gefühl gibt, dass sie Teil einer Community sind, die schon um 6 Uhr morgens E-Mails liest. So, auch wenn sie die um 9 öffnen. War so, das ist, glaube ich, so ein Learning unserer Zeit. Ich glaube, da die Zahlen, wir haben so viele gute Zahlen, vor allem die größten kommen immer von meinen Kollegen. Gestern haben wir zu Energie, vor allen Dingen zu erneuerbaren Energien geschrieben und darüber, wie gerade da Einzelaktien wieder ordentlich zulegen, ja. Und ich glaube, die Intro war wattenlos über, und das war, glaube ich, ganz gut.
Sehr gut.
Solche Sachen, da haben wir eigentlich jeden Tag ein paar dabei, wo ich denke, oh, die sind
schon. Könnte uns auch einfallen.
Ne? Ja, wattenlos.
Damit fangen wir an, ja, wattenlos.
Ja, es ist aber wirklich super, die Kollegen haben, dass die sich alles einfallen lassen, es ist irgendwie immer, macht immer Spaß.
Klasse. Paul, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Ganz viel Erfolg weiterhin.
Vielen, vielen Dank.